Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Es ist vermutlich der Traum eines jeden Filmproduzenten, den Erfolg einer Produktion kalkulieren zu können. Was erregt die Aufmerksamkeit des Publikums und wann geht das Interesse verloren? Dem Streaming-Anbieter Netflix scheint das immer besser zu gelingen. Serien wie Damen-Gambit oder Bridgerton wurden innerhalb eines Monats in über 80 Millionen Haushalten gesehen. Was die Formeln sind für diesen Erfolg und welche Rolle dabei Algorithmen spielen, das will ich jetzt wissen von meinem Kollegen, dem Filmkritiker Patrick Wilinski. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Patrick, 48 Mal sind Netflix-Produktionen für die Golden Globes nominiert worden. Das ist ziemlicher Erfolg. Netflix selbst zeigt sich ja überrascht über den eigenen Erfolg, besonders von Serien wie Bridgerton oder Damen-Gambit. Warum funktionieren diese Serien so gut? Ist das einfach nur ein Erfolg der Pandemie, weil die Leute einfach mehr streamen? Oder was macht Netflix anders als andere?
Ja, ich hätte da so erstmal ganz unromantische Erklärungsversuche. Und ich finde, das Stichwort Pandemie ist da schon sehr toll. Wir gucken jetzt einfach mehr zu Hause. Und davon profitiert natürlich Netflix, die für dieses Jahr, also 2020, 2021, gehört auch noch dazu, einfach sehr viel Inhalt haben. Und derzeit ist es so, wer den Inhalt hat, der gewinnt. Und Netflix hat ihn einfach schon gehabt. Auf der anderen Seite ist es Bridgerton, 80 Millionen Mal gesehen innerhalb eines Monats. Da muss man immer die Frage auch stellen, was bedeutet gesehen? Da haben sich die Parameter auch geändert. Das finde ich ganz spannend. Es reicht, 2 bis 3 Minuten einer Folge gesehen zu haben, dann wird man quasi in der Statistik schon als Zuschauer zu 100% gewertet. Das ist also alles mit Vorsicht zu genießen. Aber man muss schon sagen, dass Netflix das Erzählen über lange Strecken fast perfektioniert hat. Das ist ein Verein, also eine Firma, die wirklich wissen möchte, wie können wir die Leute zu 100% an unseren Inhalt ketten. Und da tun sie alles dafür, um Formeln zu entwickeln, dass das auch funktioniert. Und die letzten Erfolge geben ihnen hin und wieder auch recht.
Woran liegt denn also genau der Erfolg? Ich meine, Netflix kann ja nachprüfen, wann schalten Leute aus, wie lange schauen sie zu und so weiter. Also was ist denn der explizite Erfolg dieser Serien? Warum funktioniert das so gut?
Also man muss natürlich sagen, das Beispiel Damen-Gambit ist natürlich, wo auch als Kritiker muss ich sagen, das ist einfach mal eine gute Serie. Auch Netflix produziert so viel, da werden sie auch was filmkritisch Relevantes schaffen. Das ist einfach eine gut gemachte Serie, gut gespielt, mit einem sehr tollen, nicht ganz so vorhersehbaren Plot. Bei Erfolgen wie Bridgerton sieht das schon meines Erachtens nach anders aus, weil da können wir das Formelhafte erkennen. Inhaltlich ist Bridgerton nichts weiter als eine Seifenoper. Sie ist aufgebaut wie eine Seifenoper. Sie ist von Shonda Rhimes produziert, einer Produzentin, die versteht es, wie keine andere Person auf diesem Planeten, hunderte Millionen Menschen zu begeistern für recht seichte Geschichten, aber die emotional sehr involvierend sind. Es geht um Liebe, Tod und Teufel und wen interessiert das nicht? Der Stichpunkt hier ist natürlich das Wort Diversität. Netflix hat sich von Anfang an auf die Fahnen geschrieben, unsere Serien sollen möglichst divers sein. Wir wollen andere Heldinnen zeigen, unterschiedliche Geschlechter repräsentieren. Orange is the New Black, das war eine der ersten Serien von Netflix, das war schon so eine Kampfansage. Und Bridgerton ist dann natürlich nur noch die konsequente Weiterführung. Dadurch erzeugen diese Serien Identifikationspotenzial für den Zuschauer und für die Zuschauerin. Das Zugehörigkeitsgefühl wird gestärkt, weil viel mehr Gruppen sehen sich plötzlich repräsentiert. Und natürlich, nochmal Stichwort Pandemie, Eskapismus. Es geht hier eigentlich um nichts. Es geht um Liebe natürlich, um alles, aber es geht nicht um die böse Welt da draußen, um Viren, um R-Werte und so weiter. Also es ist gerade die richtige Zeit für Netflix auch sehr erfolgreich zu sein, beziehungsweise um Formeln auszuprobieren, die sehr erfolgreich wirken.
Was für Formeln sind das denn? Also jenseits von diverser Besetzung, gibt es sowas wie so eine Art Dramaturgie, die sich wiederholen lässt, wo man von vornherein weiß, das wird ein Erfolg? Also so ein Knaller am Anfang, so ein großer Auftakt, wo die Leute dann deshalb dranbleiben?
Ja, das ist schon so. Also es gibt dann meistens am Anfang ein Ereignis, einen Knall, einen Unfall. Und dann stellen sich die Serienmacher die Frage, erzähle ich das, rekonstruiere ich diesen Unfall? Also nehme quasi den Zuschauer mit in die Frage, wie ist das passiert? Oder gucke ich mir die Nachwehen dieses Unfalls an? Das ist relativ spannend, weil man kann das gut auf 8 bis 10 Folgen ziehen. Viel interessanter ist es, dass, glaube ich, dass Netflix die Binnenstruktur der einzelnen Folgen interessiert. Also es geht meistens heftig los, auch mit einer starken Geschwindigkeit. Dann geht diese Geschwindigkeit leicht runter, um am Ende wieder anzuziehen und auf diesen klassischen Cliffhanger rauszukommen. In dieser Branche heißt das auch ready to binge. Man möchte gewisse Serien einfach auch durchguckbar machen. Es soll kein Gefühl entstehen, hier schalte ich aus. Und das funktioniert dadurch, dass Netflix sich ganz genau angeguckt hat, wie gucken wir Serien? Die wissen ganz genau, wie wir diese Serien sehen. Und die werden dann in die Drehbücher eingearbeitet. Das ist so ein bisschen so, wie Dan Brown vor 10, 15 Jahren seinen Erfolg mit seinen Romanen gefeiert hat. Das ist genauso. Man konnte gar nicht ein Kapitel abschließen und schlafen gehen, weil man wollte unbedingt wissen, wie es auf der nächsten Seite weitergeht. Und so funktionieren diese durchschaubaren Serien von Netflix fast alle.
Jetzt könnte man ja vermuten, dass aufgrund dieser Algorithmen, wo man genau sehen kann, wann schalten die aus, dass sozusagen die Stoffe sehr einheitlich werden. Ist das denn so?
Ja. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also für mich ist Netflix so eine Art Content-Müllhalde. Es ist ja alles da. Und wenn man dann drauf geht, sieht ja jeder eine andere Art von Netflix. Meine Bildchen sehen anders aus als ihre Bildchen. Die wissen schon, wie sie mich ködern sollen oder beziehungsweise wie sie ködern wollen. Aber wenn man dann in diese Inhalte reinguckt, es hat sich visuell ein gewisser Netflix-Stil etabliert. Alles ist auf Hochglanz. Es ist alles auch ziemlich gleich ausgeleuchtet. Ich glaube, es gibt auch Vorgaben für Maske, wie gewisse Menschen und Figuren auszusehen haben, sodass es eine gewisse Einheitlichkeit bringt. Ne? Einheitlichkeit bedeutet auch immer Durchschaubarkeit. Es gibt keine Irritationsmomente. Man guckt einfach durch. Das gilt nicht für jeden Netflix-Stoff, aber interessanterweise gilt das für die erfolgreichen Netflix-Stoffe. Eine Serie wie Mindhunters von David Fincher ist düster und dunkel. Da kann man am Fernsehgerät so viel rumfummeln, wie man möchte. Es wird nicht heller. Die Leute murmeln irgendwas vor sich hin. Es ist eine viel komplexere, anspruchsvollere Serie, wo man auch schneller aussteigt. Das möchte Netflix nicht durchgängig haben. Die meisten Abonnenten sollen zufrieden sein, auch einen Erfolg feiern, wenn sie sagen, diese Serie habe ich durchgeguckt. Es gibt also ein Netflix-Ziel, wenn Netflix sagt, diese Serie soll durchgeguckt werden, dann sehen diese Serien relativ ähnlich aus.
Der Filmkritiker Ulrich Seidel hat neulich in der FAZ geschrieben, dass Netflix für das fiktionale Erzählen einen ähnlichen Effekt auslöst wie die Gentrifizierung in Stadtvierteln. Das, was Sie jetzt sagen, scheint das zu bestätigen.
Ja, da hat er auf jeden Fall recht, der Kollege. Es ist ja auch so ein bisschen, wenn man sich die Serien der ersten Stunde ansieht, ist ja schon etwas her, als Netflix angefangen hat, also House of Cards oder eben Orange is the New Black, die würde man heute so nicht mehr so produzieren. Also House of Cards ist zwar auch eine Art Seifenoper, also eher ein Erotik-Thriller, weniger eine Politmetapher, aber auch schon sehr anspruchsvoll, sehr düster, ja, gar nicht auch in dieser Geschwindigkeit gedreht, wie wir es jetzt sehen. Spannend finde ich auch, dass Netflix eine ganz große Abbrecherquote hat. Darüber wird jetzt sehr stark diskutiert. 41% aller Serien, die Netflix jetzt produziert, werden nach der ersten Staffel abgebrochen und nicht mehr weiter produziert. Dazu gehören auch übrigens sehr erfolgreiche Serien wie Away mit Hilary Swank, eine Astronautengeschichte, die nach der ersten Staffel zum Schock vieler Fans abgeschafft worden ist, weil Netflix schon sieht, wir können nicht einfach alles weiterführen. Das sind immer so kleine Testballons, die sie reinwerfen und gucken, dieses Erzählprinzip interessiert uns, wir wollen das dann in eine andere Form gießen. Also hier wird immer permanent danach gefeilt, wie wir gucken, das bekommen wir dann zu sehen. Das ist die Strategie dieses Vereins.
Aber wie passt das jetzt zusammen, wenn Sie einerseits sagen, es gibt so eine Art Rezept, wie die Serien immer wieder gestrickt werden und andererseits es Regisseure gibt, die sagen, wir haben bei Netflix viel mehr Freiheiten, als wir sie bei einer klassischen Filmproduktion sonst haben?
Auch das gehört zu dieser sehr heterogenen Strategie von Netflix, sich zu etablieren. Es ist klar, dass wenn ein Martin Scorsese kommt und The Irishman dreht für $230 Millionen bei Netflix und dieses Geld nie von einem normalen Studio bekommen würde, dass er stolz und glücklich ist dafür. Das sind Prestigeprojekte. Kleine, schöne Trophäen, die man sich gerne hinstellt, um, sagen wir mal, auch ein Zeichen in die Filmindustrie zu geben, auch in die Filmkunst zu geben. Das sind aber, finde ich, Seitengefechte. Das ist so wie bei Amazon. Da wissen wir ja auch, dass das eigentliche Geschäft mit den Serverfarmen gemacht wird, aber nicht mit dem Verkauf von Büchern mehr. Und auf diese Diversifikation dieses Unternehmens von Netflix, da sind eben dann diese großen Regisseure, die viel Energie und Zeit und Geld bekommen dafür. Aber viele andere Regisseure, die nicht so bekannt sind, die beschweren sich unter der Hand. Die wissen, dass hier auch Dumpinglöhne gezahlt werden. Es ist dann auch eine Content-Fabrik. Und in einer Fabrik geht es um Masse und nicht um Klasse.
Das heißt, Sie haben ja gesagt, Netflix hat schon erkannt, es hören viele Leute nach einer Staffel auf zu gucken. Hat Netflix denn schon Antworten darauf, wie man darauf reagiert? Vielleicht weniger Serien oder dann doch nochmal qualitativ nachbessern?
Ja, was spannend ist zu sehen, dass, glaube ich, dieses Konzept des Binge-Watchings durchaus hinterfragt wird, weil die Konkurrenz ist größer geworden. Netflix muss sich auch danach richten, dass viele Serien, die sie nur lizenziert haben, also quasi nur geliehen haben, jetzt plötzlich zu Disney gewandert sind oder zu HBO Max. Plötzlich sieht aber auch jemand wie Netflix, guck mal, Apple TV, die zeigen jetzt Serien eine Folge einmal die Woche. Und sie sehen, dass diese Serien auch sehr viel gesehen werden. Und jetzt werden wir, glaube ich, in der nächsten Zeit bemerken, dass auch auf Netflix dieser Trend, dass eine Staffel plötzlich ganz zu sehen ist, auch langsam zurückgeschraubt wird. Man muss nämlich auch eine gewisse Erwartungshaltung aufbauen. Man kann die Menschen jetzt nicht jahrelang auf der Couch festhalten. Das wird nach der Pandemie eh nicht funktionieren. Ich glaube, wir werden sehen, dass Netflix schon auch Serien produzieren wird, hochqualitative Serien und Filme, die man eben dann nicht an einem Stück sehen kann, sondern für die man sich auch Zeit lässt.
Das sagt unser Filmkritiker Patrick Wilinski. Wir sprachen über den Erfolg von Netflix und besonders auch von den Serien Damen Gambit und Bridgerton. Ganz herzlichen Dank.
Bitte.